Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Es bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig, als mich zu entschuldigen, weil wir haben jetzt einen Monat ausgelassen, aber wir sind wieder über unseren Zwei-Personen-Podcast gestolpert. Nachdem das Online-Stellen nur im Augenblick von einer einzigen Person durchgeführt werden kann und die leider ausgefallen ist, ist es nicht möglich gewesen, in den letzten Wochen diesen Podcast online zu stellen. Dabei wäre ich seit langem wieder mal wirklich so aktuell gewesen, dass ich wirklich, wirklich rechtzeitig fertig war mit dem allem. Aber leider war es nicht möglich, das dann Ihnen zukommen zu lassen. Ja, dafür entschuldige ich mich sehr, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder ein tolles Thema für Sie gefunden und ich freue mich, Ihnen jetzt den aktuellen Podcast vorstellen zu können. Heute zum Thema frühgeborene Nachsorge, MOKI, ein Thema, das bereits ein paar Mal angeklungen ist in den vorangegangenen Folgen, in Richtung, dass wir gesagt haben, dass die Kinder ein Anrecht darauf haben. Heute wollen wir mal ein bisschen darüber reden, was macht MOKI genau. Dafür heute bei mir Gertrud Gurnig. Hallo Gertrud.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Du warst ja schon einmal bei uns, und zwar, ich habe nachgeschaut in den Folgen 1 und 5, also es ist schon ziemlich lange her. Damals war auch die Technik noch nicht so gut, wir haben noch andere Mikros gehabt, also es war schon einiges los.
Ja, hat sich viel verändert, rein optisch schon.
Ja, aber das Thema oder die Themen sind alle immer noch gleich geblieben. Es geht weiterhin um das, was Eltern eigentlich wissen wollen bei ihren kleinen Frühgeborenen. Und ja, MOKI, was genau ist MOKI?
MOKI ist ein mobiler Kinderkrankenpflegeverein, der kranke Kinder betreut und auch dieses Frühgeborenenprojekt mitbetreut.
MOKI ist nicht nur für kleine Frühgeborene da, sondern MOKI betreut generell kranke Kinder?
Genau, kranke Kinder mit Pflegebedarf. Genau, betreut MOKI, also die kranken Kinder und deren Familien. Und das Frühchenprojekt ist 2018 gestartet worden und das hat MOKI mit übernommen. Und das ist praktisch eine zweite Schiene von MOKI, die Frühchennachsorge.
MOKI heißt ja mobile Kinderkrankenpflege. Und ist ein Verein, den es nicht nur in Salzburg gibt, sondern den gibt es in ganz Österreich?
Genau. Ich glaube nicht in wirklich jedem Bundesland. Und der MOKI ist auch in jedem Bundesland ein bisschen anders organisiert.
Das sind alles getrennte Vereine, die unter einem Dach stehen.
Genau, die ja untereinander wohl kommunizieren und da treffen, haben die Leitungen. Und jedes Bundesland organisiert es für sich selber, wie man organisiert ist.
Und die frühgeborene Nachsorge hat in Salzburg halt dann das MOKI, der Verein MOKI, übernommen.
Genau, das ist, soweit ich weiß, gibt es die frühgeborene Nachsorge, so wie es in Salzburg gibt, sonst in keinem Bundesland.
Was genau ist MOKI dann bei uns oder für unsere Frühgeborenen?
Die frühgeborene Nachsorge in Salzburg ist so gestaltet, und zwar ist das ein Projekt, wo das Land die Finanzierung freigibt praktisch. Und für jedes Frühgeborene, das in Salzburg auf die Welt kommt, stehen 12 Stunden der frühgeborenen Nachsorge zur Verfügung.
Und das ist eine mobile, aufsuchende Nachsorge, wo eben quasi die kommt zu den Eltern.
Ja, genau. Das ist meiner Meinung nach eine große Erleichterung für die Eltern, weil die Nachsorgeperson zu der Familie kommt und die Eltern nicht das Kind zusammenpacken müssen und eine fremde Umgebung, was auch immer mit Stress verbunden ist, dass die Eltern da einen Termin einhalten müssen und dorthin müssen, sondern man sucht die Familien in ihrem Zuhause auf. Für mich als nachsorgende Person hat das viele Vorteile auch, weil ich die Kinder und die Familie in ihrem häuslichen Umfeld sehe. Ich sehe, wenn Fragen sind oder Probleme sind, sieht man gleich die Umgebung, sieht, wo könnte man vielleicht was optimieren, wo könnte man was ändern, wie gestalten die Eltern das Umfeld des Kindes, genau. Und in der weiteren Entwicklung sehe ich das Kind auch immer in seiner natürlichen Umgebung. Das heißt, ich habe ein relativ natürliches Verhalten vom Kind, im Gegensatz, wenn das Kind irgendwo hinkommt, wo eine Umgebung fremd ist, da verhalten sich die Kinder immer anders und die Bewegungen sind anders und oft sorgen sie dann nicht, was sie schon können, was die Eltern dann oft sagen, eigentlich kann sich's ja schon drehen, aber beim Arzt hat's das jetzt nicht gemacht und ich sehe das Kind und hab da die Zeit und die Kinder fühlen sich einfach wohl und verhalten sich ja dementsprechend.
Das heißt, du arbeitest im Spital auf der Neo, bist dort Stillberatung und begleitest dann die Kinder de facto über Moki nach Hause.
So ungefähr. Also im Krankenhaus, ja, bin ich in der Pflege und in der Stillberatung und habe mir zweite Berufsschiene gesucht und arbeite bei Moki auch. Und ich betreue aber nicht alle Kinder, die auf der Neo sind, auch zu Hause. Also es ist ja auf der Station meistens nicht klar, welches Kind bekomme ich dann zugeteilt, weil es kommt vom Krankenhaus eine Zuweisung an Moki, dass da Kinder sind zum Nachbetreuen. Und dann bei Moki werden die Kinder dann regionsweise zugeteilt. Also es wird natürlich aus wirtschaftlichen Gründen geschaut, dass die pflegende Person, die zu den Familien kommt, vom Fahrweg den sinnvollsten Weg hat. Also bei mir kommt es zum Beispiel nicht vor, dass ich Kinder in Hallein betreue.
Man betreut in der Umgebung, wo man wohnt, de facto die Kinder, die nach Hause kommen.
Genau, so ungefähr, ja. Größerer Kreis, als man wohnt, aber ja.
Schon, dass man hinfährt, aber man fährt nicht quer durchs Bundesland.
Nein.
Welche Kinder genau haben jetzt Anspruch oder bekommen Moki? Das heißt, du hast gemeint, alle Frühgeborenen. Grundsätzlich ist also die Indikation die Frühgeburt. Was muss noch sein?
Alle Kinder, die frühgeboren sind, das ist die Grundvoraussetzung für dieses Projekt. Also alle Kinder unter 37 plus 0 haben ein Anrecht auf die Frühgeborenen-Nachsorge. Was aber auch kein Muss ist, sondern ein Kann. Projekt ist. Also die Eltern bekommen das immer angeboten und wenn auch Eltern sagen, na, es ist jetzt ein Kind, zum Beispiel 35 plus 5 Schwangerschaftswoche und sie sagen, eigentlich komme ich zurecht damit, wir kennen uns aus, es braucht nicht einmal eine Sonde, wir haben eine Hebamme, die nachsorgt und wir fühlen uns gut aufgehoben, dann kann man auch auf diese frühgeborene Nachsorge verzichten.
Und wenn dann eben sagen, ja, Eltern wollen das in Anspruch nehmen, wie kommen die dann zum Moki?
Wie gesagt, es wird vom Krankenhaus wird zugewiesen, wenn sie einer mobilen frühgeborenen Nachsorge zustimmen. Und bei Moki wird es dann eben den Pflegepersonen zugeteilt und die Pflegeperson meldet sich dann bei den Familien und macht den ersten Termin aus. Genau.
Das heißt, man tauscht die Telefonnummern de facto aus.
Genau.
Und dann kommt ein Anruf und dann kommt der erste Besuch. Wann findet der ungefähr einmal statt? Wann ist es sinnvoll?
Das ist immer so die Frage. Manchmal gibt das Krankenhaus vor, dass es gut wäre, wenn in den nächsten ein, zwei Tagen ein Termin stattfinden würde. Eigentlich so bald wie möglich, sagen wir so. Es ist nie am gleichen Tag, wo man nach Hause geht, sondern am nächsten, übernächsten Tag. Allerdings ist das Problem, dass Familien auch gerne am Wochenende entlassen werden oder am Freitag entlassen werden, dass sie dann am Wochenende daheim sind. Und da geht der erste Termin dann frühestens am Montag, weil am Wochenende werden die Besuche nicht bezahlt.
So früh wie möglich in den ein, zwei Tagen nach der Entlassung.
Genau.
Wie läuft so ein Termin ab? Was passiert da?
Also beim ersten Termin ist so, dass man mal die Lage auf beiden Seiten praktisch sondiert, sage ich jetzt mal so. Also man macht einfach mal ein Bild, wofür ist Moki da? Und ich als Pflegeperson mache mal ein Bild, wo steht die Familie, was braucht die Familie? Oft ist eine Sondenentwöhnung mit dabei, weil die Kinder oft mit Sonde entlassen werden. Also hat die Ernährung einen sehr großen Fokus und der allergrößte Fokus ist dort dann meistens, dass man die Sonde los wird und wie man die Eltern darin begleitet. Was wird immer gemacht? Es wird immer Gewicht gemacht, damit man einfach sieht, dass das Kind gut zunimmt und dass die Ernährung gut funktioniert. Länge und Kopfumfang wird einmal in der Woche erhoben, dass man da sieht, dass das Wachstum gewährleistet ist mit der Ernährung. Und dann wird einfach die Entwicklung gut mitbegleitet von den Kindern, weil einfach der Fokus gerade bei den Frühgeborenen so ist, dass die Eltern ein sehr viel sensibler oft sind als bei reifen Neugeborenen und viel hellhöriger und aufmerksamer sind auf, wie verhält sich das Kind, wie entwickelt sich das Kind, ist das alles im Normalbereich, gehört das so oder gehört das so nicht. Deswegen ist schon ein ganz großer Fokus auf die Entwicklung des Kindes.
Das heißt, es sind einige Bereiche, die ihr abdeckt. Das ist also Ernährung, es ist die Entwicklung. Gibt es weitere so Hauptpunkte, die für euch wichtig sind?
Da kommt dann immer, was die Familie mit sich bringt. Also es ist oft, dass die Kinder vielleicht Bauchweh haben, dass wir da Unterstützungsmaßnahmen mit ihnen machen, Babymassage. Was ist auch ein Fokus, ist tragen oder getragen werden, wobei ich jetzt zum Beispiel keine Trageberatung bin. Das sage ich den Eltern auch immer, ich kann aus eigener Erfahrung eine Tragevariante zeigen. Und das nehmen die Eltern dann auch an. Ich sage aber auch immer dazu zum Beispiel, dass wenn sie tiefer reingehen wollen in das Thema, dass sie sich einen Tragekurs nehmen müssen.
Und Schlafen ist ja auch so ein Thema.
Ja, Schlafen ist ein ganz großes Thema. Das kommt wirklich bei allen und bei jedem praktisch, weil Kinder einfach anders schlafen, als der Erwachsene gewohnt ist, dass man schläft. Und das für alle eine große Umstellung ist. Und gerade die Frühgeborenen am Anfang schlafen, schlafen, schlafen. Das kennen die Eltern so, das kennen sie von der Station so, das kennen sie von der Wochenbettstation so, dass die Kinder eigentlich zu verschlafen sind, deswegen eine Sonde brauchen. Und auf einmal schlafen sie vielleicht nicht mehr so viel oder werden munterer oder was stimmt jetzt nicht. Und die Nächte werden auf einmal viel unruhiger. Und das ist ein ganz großes Thema, Schlafen.
Das sind die Themen, die so abgefragt oder begleitet werden. Aber gehen wir nochmal zurück, was genau passiert, wenn du bei der Tür reinkommst, nimmst du den Eltern und das Baby ab, betuddelst es dann eine Stunde lang und gibst es wieder zurück oder wie läuft so eine Stunde ab?
Na, definitiv nicht. Dafür bin ich nicht da. Ich habe sogar relativ wenig Kontakt mit den Babys, auch wenn ich es gern hätte. Na, die Experten für ihr Kind sind die Eltern. Das ist so, die sehen ihr Kind 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Die Experten für ihr Kind sind die Eltern. Meine Expertise kommt von außerhalb. Ich habe immer nur den Blick, den 5-Minuten-Blick oder eine Stunde, wenn es gut geht, Blick auf das Kind, sehe da das Verhalten, aber wie sich es wirklich den restlichen Tag präsentiert, sehe ich nicht. Ich schaue auch, dass wenn ich die Kinder wiege, also wenn die Kinder gewogen werden, so muss man sagen, dass wirklich die Eltern alle Handgriffe machen. Ich stehe einfach dabei und unterstütze, zeige ihnen, wie sie vielleicht das Kind ein bisschen physiologischer hochheben können, wie sie es ein bisschen in der Bewegung unterstützen können. Aber die Hand am Kind habe ich eigentlich nur, wenn ich Kopfumfang und Länge misse. Was ist so das Thema? Wenn ich komme, dann ist das erste Thema ist eigentlich immer, wie funktioniert die Ernährung? Es ist immer die Frage, wie schaut es bei der Mama aus mit der Milch? Wie kommt die Mama mit dem Pumpen zurecht, wenn wir jetzt frisch vom Krankenhaus sind? Da gehen die meisten Mütter mit Pumpen nach Hause. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Kind die Sonde hat, dann ist die Frage, wie oft wird sondiert, wie schaut die Ernährung aus, wie fit ist das Kind schon, trinkt es an der Flasche, trinkt es an der Brust. Ich schaue mir im Laufe der ersten Besuche auf alle Fälle mindestens 1, 2, 3 Mal eine Stillmahlzeit an. Das ist das Praktische bei Neugeborenen, die werden eigentlich munter, wenn man es wickelt und die finden das blöd und wollen dann unbedingt was trinken. Somit kommt man immer in den Genuss, dass man da eine Stillmahlzeit observieren kann. Und dann schaue ich mir das an, wie trinkt das Kind an der Brust, wie effektiv ist es, sehe ich da, dass wirklich Milch von der Brust in das Kind reinwandert, dann kann ich das auch abschätzen, wie die Ernährung funktioniert vom Kind und wie schnell wir mit der Sonde und der Sondenernährung zurückgehen können. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten Eltern so sind, dass sie ihr Kind nicht verhungern lassen wollen und deswegen eher großzügig sind mit dem Nachsondieren, als es sein müssen und man relativ schnell die Sonde dann in Begleitung entfernen kann.
Die Menge, die dann noch über die Sonde gehen soll, wird dann mit dir besprochen.
Genau.
Und wie viel eben nachsondiert werden muss. Mhm. Und wenn dann nichts mehr notwendig ist, ziehst du oder zieht das Kind oder ziehen die Eltern die Sonde?
Meistens ist beim ersten Besuch schon, dass ich die Sondiermenge um die Hälfte reduziere. Also dass ich schon auf unser sogenanntes Semidemand umsteige. Das heißt, wir reduzieren die Sondiermenge relativ radikal auf jede zweite Mahlzeit nur noch nachsondieren. Das ist immer etwas heftig, wenn man relativ viel noch sondiert hat. Aber die Kinder belohnen einen unter Anführungsstrichen dafür, weil sie dann aktiver werden und sich wirklich öfter was zum Essen holen. Was natürlich für die Eltern auch toll ist zum Sehen, dass ihr Kind das kann und ihr Kind das macht, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Ich sage aber immer auch, weil dann ist die Frage, ja, wieso macht man das im Krankenhaus nicht? Das ist halt bei Frühgeborenen immer so eine Gratwanderung. Die brauchen ihre Energie, die brauchen ihre Nahrungsinhalte, um die Energie zu haben zum Essen und um wachsen zu können und zuzunehmen. Und andererseits sind sie aber auch schnell so, dass sie sagen, okay, ich bin satt und dann schlafe ich halt, und weil ich krieg's eh. Also das ist immer eine Gratwanderung und man kann das nicht von Anfang an forcieren und den Kindern das Essen klauen und sie ans Salatbuffet setzen und sagen, wenn du mehr möchtest, musst du es selber holen. Das geht am Anfang nicht. Und auch das muss man den Eltern immer sagen und ihnen sagen, wie war es am Anfang, wie verhält sich das Kind jetzt? Es ist einfach ein großer Unterschied. Und da finde ich es angenehm, dass ich meinen Blick vom Krankenhaus auch habe und die Erfahrung einfach da habe und den Eltern das auch immer so erklären kann.
Wie genau ist noch einmal dieses Semi-Demand definiert?
Das Semi-Demand ist so definiert, dass die Kinder jede zweite Mahlzeit nur noch nachsondiert werden, aber strikt alle 3 Stunden was zu essen brauchen. Das heißt, spätestens alle 3 Stunden müssen die Kinder was zu essen bekommen. Wenn sie jetzt verschlafen, dann müssen sie ja voll sondiert werden. Und sonst ist es eben so, dass einmal gestillt wird, wenn wir jetzt vom stillenden Kind ausgehen, einmal gestillt und sondiert, gestillt, gestillt und sondiert, gestillt, gestillt und sondiert. Und so reduziert man einfach zunehmend immer mehr die Sondiermahlzeiten, vor allem weil die Kinder, wenn man bei der Variante ist, meistens drauf kommen, dass sie Zwischenmahlzeiten wollen. Und das wollen wir auch so. Das ist nämlich das physiologische Essverhalten von dem Baby. Die schauen normalerweise nicht auf die Uhr und sagen, so, 3 Stunden sind um, jetzt kriege ich was zum Essen, sondern die sagen, oh, es passt wieder was rein, also hätte ich bitte gerne was. Und so ist eigentlich das physiologische Essverhalten von dem Baby. Und da wollen wir ja auch hin, dass das Kind sich einfach mit Hauptmahlzeiten unter Anführungsstrichen und Zwischenmahlzeiten so auf seine Ernährungsmenge kommt und das Sondieren somit ausgeschlichen werden kann. Und das funktioniert eigentlich, sage ich jetzt mal, im Großteil der Fälle sehr gut.
Und wenn Sie dann zum Clustern anfangen und ganz oft hintereinander was haben wollen, ist das ganz normal?
Super normal. Da freuen wir uns und ich kann da immer nur den Eltern gratulieren, dass sie ein perfekt normales Neugeborenes haben.
Die Entwöhnung der Magensonde läuft dann in der Regel sehr zügig bei den allermeisten Kindern, wenn es einmal länger dauert.
Dann dauert es ein bisschen länger. Ich meine, beim Erstgespräch schreibe ich mir immer auf, wie lange liegt die Sonde schon und wann müsste die Sonde gewechselt werden. Die Magensonde darf laut Medizinproduktegesetz 28 Tage liegen. Und somit schreibe ich mir immer auf, wann sind die 28 Tage um, wann müssten wir wechseln. Das kommuniziere ich den Eltern auch so und sage ihnen auch immer erfahrungsgemäß, fällt die Sonde vorher und wir können sie vorher ziehen, aber im Fall des Falles, es könnte sein, dass sie länger liegt, aber die Hoffnung ist immer, dass sie schneller weg ist. Innerhalb der ersten 5 bis 10 Tage fällt die Sonde normalerweise und wenn es aber mal ein bisschen länger dauert, ist auch okay. Aber wenn Kinder auffällig sind, dann halte ich immer Rücksprache mit der betreuenden Ärztin von der neonatologischen Nachsorgeambulanz und schaue, dass ich da im engen Kontakt bin, dass ich ja da Rücksprache habe und da einen Kontakt habe und dass dieser ärztlicherseits begleitet ist, wenn es länger dauern sollte.
Aus der Ferne ist die Neonachsorge die Stelle, mit der rückgesprochen wird, wie viel Nahrung gegeben werden soll, wie lange sondiert werden soll, was sondiert werden soll?
Fast. Es ist die Nachsorgeambulanz so, dass sie einfach der Rückhalt sind für die Pflegepersonen extramural, aber was, wie viel, das bestimmt eigentlich immer die Pflegeperson. Also da, es ist nur, wenn Auffälligkeiten sind oder wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht Zusätze notwendig sind, wie zum Beispiel Kalogen, also das Kind einfach ein bisschen mehr Fett braucht, damit es wirklich das Gewicht steigern kann, dann halte ich da Rücksprache mit der Nachsorgeambulanz, liegt den Fall da, sag, irgendwie kommen wir nicht vom Fleck, siehst du noch irgendwo ein Thema, wo wir sonst ansetzen können und dann entscheiden wir weiter.
Für die Spezialfälle dann im Hintergrund.
Genau. Bei der Sondenentwöhnung ist es so, dass man intensiven SMS- oder WhatsApp-Kontakt normalerweise hat. Bei mir ist es so, dass ich dann täglich das Gewicht durchgeschickt kriege, dass ich einfach das Kind selber im Blick habe und weiß, wo bewegt sich es mit dem Gewicht. Und außerdem für die Eltern ist es wichtig, wenn man sowas macht und vor allem sie vom vollen Sondieren auf viel weniger sondieren, das bringt schon einen Unsicherheitsfaktor rein bei der ganzen Kontrollmechanismus, den sie vom Krankenhaus gewohnt sind. Bringt das einen Unsicherheitsfaktor rein und deswegen bin ich da immer im engen Kontakt mit den Eltern und auch da übers Wochenende, dass man regelmäßig schreibt und schaut, wo steht das Kind, wie schaut es aus und genau, wie geht die Ernährung.
Wiegen die Eltern die Kinder selber?
Im optimalen Fall ja, die ersten Tage. Also ich schaue eigentlich immer, dass sie eine Waage haben. Entweder sie haben selber eine Waage oder vereinzelte Wagen haben mir zur Verfügung zum Herleihen.
Die Ernährung wird dann gemeinsam mit den Eltern über täglichen Kontakt, der nicht nur quasi aufsuchend ist, sondern auch ja, elektronisch online ist, geregelt.
Genau, damit die Eltern einfach auch das Gefühl haben, sie müssen da jetzt nicht alleinig durch dieses Experiment durch, sondern da ist jemand im Hintergrund, der das mitträgt und der sie unterstützt und mit der Fachexpertise da ist.
Der eben dafür sorgt, dass es kein Experiment ist.
Genau.
Damit es funktioniert. Okay, so viel zum Thema Ernährung, Lagerung, Schlafen ist dann das nächste Thema.
Genau, Lagerung, Schlafen, das ist auch immer recht spannend. Also ich habe mehr Schlafzimmer schon gesehen, als ich mir jemals gedacht habe, dass ich sehen werde in meinem Leben. Es ist auch okay, die Eltern fragen halt oft einmal, wie schaut es aus? Weil eigentlich haben wir ein Beistellbett zum Beispiel. Und eigentlich sollten die Kinder ja im Beistellbett schlafen. Die Kinder sind aber oft so, dass sie halt irgendwann einfordern, dass sie nicht im Beistellbett schlafen, sondern diese 30 Zentimeter weit weg von Mama oder Papa sind einfach zu weit weg und sie brauchen den Kontakt näher. Man muss halt immer die Vorgaben beachten, die oft gegeben sind. Und ja, es heißt, Kinder sollen nicht im Elternbett schlafen, vor allem unter gewissen Umständen, muss man meiner Meinung nach dazu sagen, weil eine zu weiche Matratze zum Beispiel ist sowas. Und zum Beispiel, wenn Eltern auf Alkohol und Rauchen nicht verzichten können, dann sollen die Kinder nicht im Elternbett schlafen. Wenn es aber eine sichere Umgebung ist und zum Beispiel die Mutter stillt, dann ist es sehr wohl möglich, dass die Kinder unter bestimmten Sicherheitsvoraussetzungen einfach auch im Elternbett schlafen können, weil, ich sage jetzt mal, die Sicherheit der Kinder und der Eltern ist auch nicht gewährleistet, wenn keiner mehr schläft. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema und ein großes Fragezeichen oft für die Eltern. Wie gestaltet man das denn richtig? Es kommt auf die Schlafzimmertemperatur drauf an, wobei auch da es manchmal schwierig ist, wenn die Häuser einfach so isoliert sind, dass im Sommer das einfach nicht und nicht und nicht zum Kühlen ist, dann ist es auch schwierig. Aber eben da gehen wir oft die Schlafsituationen durch. Wie ziehe ich mein Kind dann an? Wie viele Schichten kriegt mein Kind beim Schlafen? Passt der Schlafsack, den man organisiert hat? Braucht es einen anderen Schlafsack, wie gestaltet man das denn? Genau, und ist eben die Matratze zu weich, ist die Babyecke, die man im Schlafzimmerbett eingerichtet hat, ist die okay? Und genau solche Sachen.
Dort, wo das Baby schläft, soll halt quasi eine Barriere sein, dass man nicht drauf fliegt, dass die Eltern sich nicht drauf rollen, also sprich irgendwelche Wülste oder Pölste oder wie gestaltet man so eine Babyecke?
Es wird gern zum Beispiel das Stillkissen rundherum gelegt in größerem Abstand, dass das Kind wirklich Platz hat, auch zum sich bewegen, dass nichts auf das Kind draufkommt. Wie gesagt, die Matratze sollte halt relativ fest sein, also eine zu weiche Matratze, wo das Kind einsinken kann, diese Topper oder sowas, wo das Kind einsinken kann und sich nicht vom Fleck bewegen kann, die sind zum Beispiel nicht optimal. Genau, und Bauchlage sollte halt am Anfang gar nicht gemacht werden, gar nicht im Elternbett gemacht werden, aber in die Situation kommt man eigentlich nicht, weil wenn man sein Kind stillt, dann kommt es nicht in die Bauchlage, weil dann stillt man es eh im liegenden oder im sitzenden Position und da ist die Bauchlage kein Thema normalerweise. Genau, auch im Beistellbett soll auf die Bauchlage verzichtet werden in der Nacht, genau, weil man da einfach auch nicht gewährleisten kann, dass das Kind schon so stark ist mit seiner Nackenmuskulatur, dass es den Kopf wirklich von einer Seite auf die andere bringen kann und das könnte dann einfach zu gefährlich werden.
Die Empfehlungen beim plötzlichen Kindstod sind, beim Säugling auf die Bauchlage komplett zu verzichten und wie gesagt, ein gestilltes Kind, den legst du zurück am Rücken und.
Genau. Im Schlaf auf die Bauchlage zu verzichten. Muss ich die verbessern, weil es gibt Eltern, die dann wirklich komplett auf die Bauchlage verzichten. Und dann da muss man hellhörig und wachsam sein in der Betreuung, weil die Nackenmuskulatur was sehr Essentielles ist. Und gerade wenn es sehr große Köpfe sind, die Kinder wirklich Schwierigkeiten haben, die hoch zu heben. Und auch das müssen die Kinder üben können. Und deswegen im nicht schlafenden Zustand die Bauchlage anzuwenden, ist was sehr Vorteilhaftes für die Kinder. Wollte ich nur einwerfen, weil man kann sich sonst so raushören, wie man möchte.
Ja, das stimmt. Das wird oft dann heißen, dass der Säugling gar nicht in Bauchlage legen soll. Er soll nicht in Bauchlage schlafen.
Genau.
Das ist die Definition.
Genau, genau.
Und dieses nicht überwärmt, ist dann immer die Frage, wie warm soll es sein oder woran erkenne ich, dass das Kind richtig angezogen ist in der Nacht im Schlaf?
Ja, da werden gern die Hände hergenommen. Die Hände sind der schlechteste Indikator, weil die wirklich gar nicht zudeckt sind und die kleinsten Blutgefäße da reinrinnen und somit die Hände meistens ganz kalt sind. Also am ehesten greift man ins Knack. Wenn man sich ganz unsicher ist, kann man die Temperatur messen. Die soll zwischen 36,7 und 37,3 liegen und wenn wir in dem Bereich sind, dann ist dem Kind warm genug. Und normalerweise, gerade wenn man stillt und das Kind sowieso da immer wieder Körperkontakt hat, wird dem Kind nicht zu kalt werden. Als Schlafzimmertemperatur werden ungefähr 18 Grad empfohlen. viel kälter, Kinder können auch erfrieren. Also es bringt nichts, wenn ich mein Schlafzimmer 15 Grad runterkühl und dem Kind dann wirklich kalt ist, dann wird dem Kind zu kalt. Also das bringt auch nichts. Aber eben kuschelige 24 Grad braucht es nicht haben und oder soll es gar nicht haben, auch Wohnzimmer. Das ist auch eine Situation, in die ich schon öfter reingestolpert bin, dass Wohnzimmer geheizt werden bis zum Umfallen. Manche Väter schon kurz vorm Umkippen sind, der Schweiß rennt runter. Also das ist nicht übertrieben, wirklich. Die mindestens zwei Familien fallen mir da ad hoc ein, die es wirklich gut gemacht haben und wirklich geschaut haben, dass es dem Kind warm ist, die Eltern aber selber eigentlich im Bikini da stehen dann, weil sie es einfach nicht aushalten, weil es so heiß ist, und das braucht es auf gar keinen Fall nicht sein. Sondern wichtig ist, die Regel gilt, eine Schicht mehr als der Erwachsene anhat, braucht das Kind. Das heißt, ich ziehe meinem Kind zum Beispiel im Winter einen Langarmbody und noch einen Leiball drüber an, es hat eine Hose an, es hat Socken an. Das ist das, wie ich mein Kind anziehe. Kleine Kinder sind eh meistens im Körperkontakt mit den Eltern, somit kriegen sie ja da viel Wärme ab und das reicht dann und man braucht nicht die Zimmertemperatur auf ein Maximum erhöhen.
Ich sehe eher das Problem jetzt bei unserem Klimawandel, dass wir das Gegenteil im Sommer haben werden. Also wie kriege ich die Temperatur von unter 24 Grad runter? Also?
Ja, der Sommer ist tatsächlich relativ schwierig, weil die Frühchen auch im Sommer eine Schicht mehr brauchen. Da muss man halt die Schichten entsprechend. Also es klingt wirklich schräg, aber da trifft man dann oft die Kinder nur im Kurzarmbody an. Die sind dann marmoriert, können kein Gewicht nicht zunehmen, weil Frühchen, wenn sie Wärme produzieren müssen, Kalorien verbrennen. Und das fällt dann immer beim Gewicht zu Lasten. Und somit muss man auch im Sommer mit dem Gewand jonglieren. Aber dort ist es noch schwieriger, weil man selber eigentlich eingeht vor lauter Hitze und dann seinem Kind nicht unbedingt zwei Schichten anziehen möchte. Aber eben auch da muss man schauen, dann braucht es halt dünnere Schichten. Dann braucht es, oder man zieht zumindest ein Langarm-Body an oder sowas. Also der Sommer ist oft sogar schwieriger als der Winter, weil im Winter ist es leicht, dass man Schichten anzieht, weil man eh selber auch Schichten anhat. Genau.
Ja, diese Schichten dem Neugeborenen anziehen, ist schon so ein bisschen der Schmäh, der übersehen wird, dass wenn die Kinder heizen müssen, dann können sie nicht wachsen, dann verbrennen sie die Energie für die Wärme und dann nehmen sie nicht zu. Und dann wundert sich jeder, warum das Kind nicht zunimmt, weil sie eh genug kriegt. Aber wenn kalt ist, ist es halt blöd.
Genau, aber die Eltern haben halt das nicht überwärmen im Hinterkopf und wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind. Das ist absolut verständlich. Die Mütter sind nach der Geburt normalerweise hormonüberflutet, denen ist sowieso grundsätzlich heiß. Also die sind maximal überwärmt, sage ich jetzt mal, die Mütter. Und somit kommt es einfach, und im Krankenhaus ist wärmer, als es daheim ist. Also zumindest bei uns auf der Neo ist es wirklich viel wärmer als in den meisten Wohnzimmern. Und ich glaube auf der Wochenbettstation auch. Und dort haben die Kinder viel weniger an tatsächlich, und dann kommen sie heim und werden genau gleich anzogen, und da haben wir oft einen Knackpunkt, und auch da kann man schnell oft viel gewinnen, wenn man dem Kind einfach mehr anzieht.
Gewinnen im Sinne von dann Entwicklung gewinnen, das ist ja dann auch so ein Thema, die Frage nach, entwickelt sich das Kind richtig, macht es das richtig, ist ja auch sowas, was du ganz oft gefragt wirst.
Genau. Die Entwicklung ist auch ein großer Fokus bei der Nachsorge, weil es natürlich wichtig ist zum Sehen, entwickelt sich das Kind nach dem korrigierten Alter so, wie es sich entwickeln soll. Dann ist immer die große Frage, was heißt korrigiertes Alter? Das heißt, dass die Entwicklung der Kinder vom errechneten Geburtstermin aus weggerechnet wird. Ich erkläre den Eltern immer, der erste große Entwicklungsschritt, den man gut beobachten kann, ist das erste bewusste Lächeln von den Kindern. Also nicht nur, dass sie so ein bisschen grinsen im Schlaf, sondern dass sie wirklich Mama und Papa anschauen und auf Ansprache mit einem Grinsen reagieren. Und das machen sie typischerweise zwischen 6 und 8 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin. Ich schaue meistens, dass sie um diesen Dreh rum auch wirklich einen Termin einplanen. Und dass wir dann wirklich sehen, ja, das Kind macht das schon, und das ist dann immer schon so ein großes Hurra, es ist wirklich so, wie es sein sollte. Und selbst wenn jetzt mit 6 Wochen das Lächeln noch nicht da ist, sind oft schon Ansätze da, oder das Kind, die fangen ja in dem Alter an, so versuchen zu plaudern, sagen wir so, plaudern dann sie noch nicht, aber sie versuchen es, man hat immer so das Gefühl, sie wollen schon irgendwas von sich geben, und eben selbst wenn man so kleine Nuancen sieht und das den Eltern sagen kann, schauen Sie, das macht das schon, dann hilft es den Eltern oft, dass sie sehen, okay, es ist alles so, wie es sein soll, und es ist alles im Normalbereich und es passt, mein Kind entwickelt sich so, wie es sich entwickeln soll. Die nächsten großen Entwicklungen, die dann natürlich sind, ist das bewusste Greifen, das mit ungefähr 3 Monaten kommt, das sich drehen zwischen 4. und 5. Lebensmonat, und auch da gibt es immer wieder so Hinweise, wie kann man die Kinder unterstützen. Ein Beispiel sind die Spielebögen. Manche sind sehr auf Naturfarben zum Beispiel aus, manche Eltern, und weiß jetzt für die Kinder, es schaut zwar im optischen Rahmen, im Farbkonzept sehr nett aus, aber für die Kinder oft schwierig, weil Naturfarben, Pastell sind für die Kinder oft schwer zum Sehen, Kontraste sind zum Beispiel stärker, und solche Hinweise helfen den Eltern aber oft, dass sie dann halt einfach da andere Nuancen reinbringen und die Kinder einfach mehr Möglichkeiten haben.
Schreiend bunt und nahe genug, dass sie es erreichen.
Genau. Schreien bunt, ja, übertreiben braucht man es auch nicht, aber zumindest ein bisschen Kontraste. Also so Schwarz-Weiß-Kontraste, die sind eh in inzwischen. Da gibt es ja viele Schwarz-Weiß-Spielkarten und so weiter. Und eben Rot-Gelb oder irgendwas. Also, ja, schreien bunt. Ja, von mir aus schreien bunt.
Und nahe genug,
ja, das ist auch ganz wichtig, weil von Spielebögen, die man kaufen kann, da hängen die Spielsachen meistens ganz oben. Und die können die Kinder halt niederwischen, gell? Also da brauchen sie lang, bis sie so lang sind, dass sie mit den Spielsachen spielen können. Und da schaue mir die Sachen immer gerne an und dann kann ich ihnen sagen, bitte verlängern, damit das Kind überhaupt die Chance hat, im Zufall dran zu kommen und dann bewusst dran zu kommen.
Diese Besuche sind ganz, ganz, ganz viel Beratung und von der reinen Pflegemaßnahme, das macht dann die Mutter mit dir und...
Genau. Beratung ist ganz viel. Das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, mal der Großteil der ganzen Geschichte. Beratung und Unterstützungsmöglichkeiten. Pflege gehört natürlich auch dazu. Ich schaue mir die Kinder regelmäßig an. Ich schaue in die Falten rein. Ich schaue, ob es da Unterstützung braucht. Wenn die Eltern am Anfang eine Unterstützung beim Baden brauchen zum Beispiel, kriegen sie das auch. Aber der Hauptfokus ist tatsächlich in der Beratung und Unterstützungselemente für die Eltern.
Das Klassische für das Nachsorge da ist.
Ja. Genau.
Diese Nachsorge geht dann wie lang?
So lange, wie es die Eltern nutzen, sagen wir es jetzt auf einmal so. Nein, es ist bis zur Beikosteinführung ist so der typische Schlusspunkt. Allerdings, wie am Anfang schon gesagt, es ist ein Kann-Angebot und kein Muss-Angebot. Sprich, wenn Eltern nach der Sondenentwöhnung zum Beispiel sagen, passt, bei uns hat es sich eingespielt, wir kennen uns aus, wir kommen zurecht, wir brauchen es nicht länger, dann wird es auch beendet. Also es ist jetzt nicht nur, weil man dem zugestimmt hat, muss man sich durchbeißen durch was weiß ich wie viele Besuche, sondern es ist wirklich sehr individuell gestaltet und so, wie es die Eltern nutzen wollen und brauchen.
Und wenn Sie jetzt einmal sagen, na, es passt alles, dann kommen Sie aber 3 Wochen später drauf, Sie haben doch noch Fragen, dann erreichen Sie sich trotzdem noch.
Ja, das ist eine Kulanzgeschichte, weil das kann ich natürlich dann nicht mehr abrechnen, aber ich mache es trotzdem.
Aber wenn Sie es noch nicht aufgebraucht haben, quasi die 12 Stunden?
Ja, aber wenn man es abschließt und abgibt, dann ist es immer schwierig. Also ich habe schon mal eine Familie gehabt mit Zwillingen, die gesagt haben, wir brauchen es nicht mehr. Einen eventuell Termin haben wir uns offen gehalten, sowas, weil es einfach innerhalb der, also weil das nach 3 Monaten war, und die haben sich dann tatsächlich wieder gemeldet, weil ein Zwilling dann auf einmal nicht mehr gut gegessen hat und schlecht zugenommen hat, und die haben es dann wieder braucht. Das ist gut gegangen, aber wenn es jetzt wirklich fix abgeschlossen ist und 1,5 Monate später zum Beispiel dann irgendwie was kommt, dann ist nicht mehr in dem Rahmen praktisch machbar.
Man muss sich schon überlegen, ob man es abschließt oder nicht.
Genau, ob man es nicht fertig nutzt oder nicht. Aber andere Thematiken habe ich jetzt praktisch noch nicht gehabt, dass jemand nach 3 Monaten gekommen ist und gesagt hat, na, eigentlich bräuchte ich es noch einmal. Manchmal kommen Fragen, wie jetzt eine Mama nach 1,5 Jahren, weil das Kind sehr auffällig läuft und ob ich da Kontaktmöglichkeiten habe. Und da schaue ich natürlich, dass ich die auch da schaue, dass ich irgendjemanden im Krankenhaus anspreche und frage, ob sie physiotherapeutisch irgendwelche Kontakte hergeben können oder so.
Also der Kontakt bleibt, aber die Nachsorge ändert.
Genau.
Ja, wie viele Kinder sind das ungefähr bei uns?
So, jetzt habe ich die Zahlen natürlich so akut nicht im Kopf, aber um die 150 Kinder sind es, glaube ich, schon jährlich, wenn ich es richtig weiß.
Und du hast davon?
Das ist immer schwierig zu sagen, weil sich die Familien überschneiden. Weil ich natürlich immer Kinder habe, die gerade am Auslaufen sind, wo Beikost dann ist und dann Familien aber frisch dazukriege. Also für nächste Woche sind schon 2 Familien angekündigt, habe aber schon 4 Termine stehen von Familien, die in der Nachsorge schon drinnen sind. Also das fluktuiert recht. Und die 4 Familien sind aber jetzt natürlich nicht alle, die ich habe, sondern da sind noch welche, die von vor Monaten nächste Woche jetzt zum Beispiel keinen Termin haben. Also ich sage jetzt mal, um die 10, 15 Familien können schon nebeneinander aktiv sein.
Und pro Jahr?
Das habe ich noch nie zusammengerechnet, weil auch das fluktuiert, weil es auf die Frühchen in Salzburg ankommt und die Wohnorte tatsächlich ankommt. Und mein Gebiet ist jetzt nicht so klein, das ich betreue, aber wenn dort die Frühchenzahl gering ist, dann ja. Aber ich habe es noch nie zusammenzählt, aber das sollte ich vielleicht mal tun. Hat man mich schon öfter gefragt.
Dann werde ich dich das beim nächsten Mal fragen. Rein deine persönliche Einschätzung, zahlt sich's aus?
Ja. Also von meiner Beobachtung, vor allem eben, da ich das Krankenhaus mit beobachten kann, ist die Sonde zum Beispiel viel schneller draußen, wenn die Kinder daheim sind, als wenn sie im Krankenhaus die Zeit absitzen müssen. Das dauert viel länger. Die Eltern haben auch viel mehr Sicherheit zu Hause. Viele sagen auch, stell dir vor, wir hätten ein Reifgeborenes gekriegt, dann hätten wir die Unterstützung nicht gehabt. Ja, die Unsicherheiten von dem Frühgeborenen wären aber auch nicht da. Aber allein von dem, was sie mitnehmen, was sie Fragen stellen, auch die Eltern, was da kommt und was sie schlussendlich für Rückmeldung geben, zahlt sich sehr aus, dieses Projekt. Und ist für die Frühchen in Salzburg und die Frühchenfamilien in Salzburg ein sehr großer Gewinn.
Wir werden das weitermachen. Wir werden dafür kämpfen, dass das wirklich, wirklich weitergeführt wird. Und ja, ich hoffe, dass möglichst viele das dann in Anspruch nehmen und das auch kriegen.
Genau.
Gut, dann vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben wieder eine spannende Folge für Sie und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke.
Danke.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.